بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hört ihr mich oder ist noch zu leise؟
Ja.
Ich kann lauter machen. Ist gut? Gut, also diese Megafon haben wir heute extra für euch gekauft, damit wir in Mina und Arafat und Muzdalifa, falls jemand verloren geht, laut schreien können, dass er durch die Stimme uns wiederfinden kann, inshallah. Und auch Unterrichte und Gebete werden wir mit diesen Anlagen machen, weil dort ist zu laut, weil jeder benutzt Megafon, und wenn wir halt kein Megafon haben, dann wir hören uns nicht, was wir sagen, und so haben wir das Erleichterung. Also, liebe Brüder, es wird ungefähr um 7 Uhr, 8 Uhr, schreibt auf, wird Bus kommen, inshallah.
Um wie viel Uhr? 8 Uhr.
Zwischen 7 Uhr, 8 Uhr, das heißt, ab 7 Uhr muss jeder in Ihram vorbereitet sein und sollte seine Zimmer aufgeräumt haben und das Koffer unter dem Bett reinschieben. Alles reintun, zumachen und dann unter dem Bett reintun. Und wie gesagt, wer möchte seine Tür abschließen, kann abschließen, aber dann muss er mit seinen Zimmerkameraden vereinbaren, wo sie das Schlüssel lassen. Und wenn ihr habt Lebensmittel im Zimmer, bitte entsorgen oder aufessen. Aber nicht, dass Lebensmittel im Zimmer bleibt und bis ihr kommt, sind da Ratten oder ist Krankheiten entstanden oder so, was verfault ist und das ganze Raum stinkt dann, damit sowas nicht passiert, bitte rausnehmen und auch genauso Lichter ausmachen, nicht, dass ihr Tür abschließt und dann gleichzeitig, da brennt noch Licht drin, ist nicht schön. Muslime sind nicht verschwenderisch, deswegen das auch nebenbei. Morgen werden wir, inshallah, wenn wir unten sind und in die Büsse eingestiegen sind, werden wir mit unserem Herzen für das Hajj näher tun und werden das auch mit der Zunge aussprechen. Und wir werden sagen, Labbaik Allahumma Hajjatan. Das heißt, O Allah, hiermit trete ich in das Hajj ein. Und man sollte eine Bedingung sagen, falls eine Hindernis kommt, so werde ich dort austreten vom Ihram, wo das geschieht, in Hadesene Habisun, wenn mir was passiert, so werde ich von dort vom Ihram austreten. Das heißt, und dann fangen die Männer an, wieder wie in Medina, als sie gekommen sind, laut die Telbir, Lebbeik Allahumma Lebbeik, und dann werden wir bis Mina die Telbir sagen. In Mina hören wir auf mit der Telbir. Wenn das Bus kommt zu unseren Zelten, so hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aufgehört. Und er selber hat sein Zelt bei Masjid al-Khaif, das wird eine große Moschee in der Nähe, wo die Säulen sind, hat er dort sein Zelt aufgebaut. Und hat gesagt, ich habe hier mein Zelt aufgebaut, aber das komplette Mina ist zum Zeltaufbau zu übernachten. Das heißt, es gibt keine Vorzüglichkeit, ob du im Nordmina bist oder im Südmina bist oder bist du in der Westgrenze oder Ostgrenze von Mina, ist alles gleich. Das heißt, Fadile gibt es keinen. Ob du in der Nähe von Jamarat wohnst oder weit weg von Jamarat, von den Säulen wohnst, gibt es keinen Unterschied. Weil es gibt Menschen, die wollen unbedingt in der Nähe zur Moschee gehen, unbedingt wollen sie dort gehen und alles salatu wassalam. Und das Hikmah, eine Weisheit von ihm, dass er sagt, ich stand hier, aber das ganze Platz ist für Übernachten und hier die Ibadah durchzuführen. Und wir werden dann in Mina das erste Gebet Zuhur beten. 5 Gebete werden wir dort beten. Das erste Gebet ist Zuhur. Dann Asr, Maghrib, Isha und Fajr. Wie viel sind das? 5 Gebete werden wir beten. Und die Gebete werden ohne die Sunna gebetet. Außer das Sunnah von Fajr müssen wir, also wird gebetet, und andere Sunnah wird nicht gebetet. Die 4 Gebetseinheiten, wie Zuhr, Asr und Isha, werden gekürzt. Statt 4 werden 2 gebetet. Und jedes Gebet wird in seiner Zeit gebetet. Das heißt, es wird kein Jam gemacht, wird nicht zusammengeschlossen. Ab morgen, wenn wir unsere am 8. Dhul-Hijjah morgen, inshallah, unsere nie eingetreten sind, haben wir einen anderen Status. 6 Tage lang sind wir nicht mehr Reisende, wir sind nicht mehr Einheimische, sondern es gibt eine dritte Person. früher in der ganzen Welt, entweder du bist einheimisch, Muqim, oder du bist Musafir. Und ein Muqim und Musafir hatten eine andere Regel. Aber jetzt am Morgen und 6 Tage lang werden wir eine andere Status haben. Und das ist Pilgerer. Wir sind Hajj. Und ein Hajj hat andere Regeln. Das heißt, wir verhalten uns nicht wie die Mekkaner und wir verhalten uns auch nicht wie ein Reisender. Wir haben weder Salatul Jumma, ein Hajj betet keine Salatul Jumma, sondern er betet Dhuhr-Gebet und genauso er betet nicht Salatul Eidain, das Opferfestgebet, sondern für ihn gibt es dieses Gebet nicht, weil er hat andere Aufgaben. Das heißt, diese 6 Tage lang, sogar die Bewohner von Mekka, die morgen mit uns zum Hajj anfangen, nach Mina kommen, ob sie werden das Dhuhr, obwohl er hier wohnt, wird er das Dhuhr nur 2 beten und er wird auch kein Jumma beten und er wird auch kein Salatul Eid Gebet richten. Warum? Weil er ist ein Pilger geworden. Das ist ein Status für Männer und für Frauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist erstmal wichtig, mehr will ich nicht erklären, was wir dann am Montag machen werden, werde ich inshallah und auch andere Brüder, werde mir dann in Mina erzählen. Sondern was war jetzt wichtig, wird jetzt, ich werde aussuchen und der Bruder soll das erklären, was wir kurz zu tun haben. Das heißt, wir werden Ihram anziehen, 7 Uhr bereit sein. Wenn wir in die Büsse einsteigen, machen wir das hier mit Herz und sprechen das aus mit der Zunge und fangen mit der Telbiya an und gehen zu Mina. Und wenn wir Mina ankommen, hören wir auf mit der Telbiya und danach verrichten wir 5 Gebete ab Dhuhr bis Fajr. Und wir werden die 4 Gebetseinheiten, die kurz beten, in seiner Zeit beten, im Jama'a, in unseren Zelten. Und das ist sehr wichtig, weil jeder Zelt wird er dann ausrufen, nicht dass du sagst, ich gehe andere Zelt oder so, suchst du nicht Moschee, sondern Professor Wasserim hat befohlen, jede Gemeinschaft, jede Gruppe betet in seiner eigenen Gemeinschaft. Und wir werden immer, wenn wir Gebet erlernen, ausrufen, warten wir 10 Minuten, nicht länger. Das heißt, in 10 Minuten werden wir dann Iqame machen und wer nicht schafft, der muss dann nachher nachbeten. Deswegen sollte man immer vorher Wudu schon nehmen und nicht immer auf Erlernen warten und bereit sein. Weil wir haben in Mina nur diese 5 Gebete, sonst haben wir keinen anderen Auftrag. Deswegen könnt ihr danach Koran lesen, euch zurückziehen, erholen und nicht rumspazieren. Weil viele Leute, ich sehe in Mina, die spazieren und sie vergessen, dass nächste Tag ist das große Tag, Yawm al-Arafah, was der Gesandte gesagt hat, Al-Hajj al-Arafah, das Hajj ist Arafah und der ist gar nicht körperlich, energisch, nicht anwesend, weil er hat die ganze Nacht in Mina gequasselt und nicht geschlafen und sich nicht erholt, was ich auch heute Beschwerden mitbekommen habe, dass in einigen Zimmern wurde bis Fajr gesprochen und nicht geschlafen und viele Brüder dann waren halt heute sehr müde und konnten sich nicht richtig erholen. Was Fehler gemacht wird, Fehler von bis diesem Sache ist, dass es gibt leider Muslime, die von Weitem gekommen sind und viel Geld ausgegeben haben, aber morgen nicht zu Mina gehen, sondern sie werden hier bleiben, weil sie sagen, das ist zu anstrengend für unsere Pilgerer und sie gehen dann direkt erst nächsten Abend nach Arafat los. Und das machen sie eine falsche Verhalten, denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er von Medina kam, der hat, wisst ihr, wo er sein Zelt aufgebaut hat? Es wird gesagt, wo diese Beledia ist. Wenn ihr von dieser Straße runterfährt, zu der Hauptstraße, diese lange Straße am Ende fährt, da kommt doch diese große Hochhaus, so eine, inmitten auf der Straße, wo auch eine weiße Moschee ist. Dort wird gesagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Zelt aufgebaut hat. Und der ist nur zu den Pflichtgebeten gegangen, zum Kabe und dann hat er sich zurückgezogen. Warum? Weil neben dem Kabe waren die Häuser von den Menschen, Lehmhütten, und es sind 100.000 Menschen gekommen, damit sie auch Tawaf machen können, haben sie den Tawafplatz den anderen neu kommenden Brüdern gelassen, was heute leider nicht mehr geachtet wird. Das heißt, es gibt Menschen, Pilger, die ständig im Tawaf und lässt nicht die neu kommenden Muslime, die noch nicht die Tawaf gemacht haben, noch nicht Umrah gemacht haben, verhält sich dort. Deswegen, Professor Hussein ist von hier losmarschiert. Von diesem, wo diese weiße Moschee ist, Rathausgebäude ist, ungefähr von diesem Platz, ist er dann Richtung Mina, Melebbia, mit der Telge hingegangen und mit ihm diese 100.000 Sahabis, die ihn begleitet haben, mit ihm Hajj gemacht haben. Das heißt, das wir tun, ist eine große Sünde. Und wir sind wegen dieser Sache gekommen. Wir hätten auch als Organisatoren sagen können, ach, das ist Sünde, ich schlafe lieber noch einen Tag hier im Hotel und dann, ich bringe die gleich zum Arafat, die wissen das sowieso nicht. Wir machen sowas nicht. Weil wir wollen euch das richtige Hajj machen lassen. Deswegen, jeder soll heute Nacht, wenn er ins Bett geht und schlaft, soll sich vorstellen, dass er 6 Tage lang sich so verhalten möchte, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Versucht es mal. Versucht mal diese 6 Tage in eurem Leben einmal so zu verhalten, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und dafür müsst ihr 2 Dinge wissen. Oder 3 Dinge. Wie hat er sich verhalten im Hajj gegenüber seinem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala? Die 2. Frage ist, wie hat er sich verhalten gegenüber seinen Mitmenschen? Und das 3. ist, wie hat er sich verhalten gegenüber seiner Familie? Das heißt, er war als Pilger ist er gekommen, der hat Aufgaben gegenüber seinem Herrn. Er war als Organisator gekommen, er musste diese 100.000 Menschen allein organisieren. Schaut mal heute, hunderttausende Polizisten, Feuerwehr, Militärs, Helikopter, Hubschrauber, Kameraanlagen, Computer, überall Schilder und so weiter und trotzdem Chaos. Und trotzdem sterben am Eingänge Menschen und werden gedrückt und bei Stau passieren Unfälle. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das alleine organisiert. Alleine organisiert und niemandem ist eine Nase kaputt gegangen. Und keiner ist verloren gegangen und alle haben ein Hajj bekommen, was Mabrur war. Mit ihm ein Hajj gemacht. Deswegen, das zeigt, wie er, alaihissalatu wassalam, von Allah azza wa jalla rechtgeleitet worden ist. Klar und deutlich. Deswegen dürfen wir diese Rechtsleitung nicht ignorieren und das ernst nehmen. Deswegen, wie muss unser Verhalten am Morgen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sein? Ihr wurde über Mekka erzählt, wie wichtig Mekka ist. Ihr seid nicht mein Gast. Ihr seid nicht Gast von EZB. Ihr seid nicht Gast von Abu Adam oder von Abu Hamza oder von Abu Alia oder von den Studenten von Medina. Nein, ihr seid Allahs Gast. Ihr seid Duyufur Rahman. Allah Azza wa Jalla wird am Tag von Arafat zu den Engeln euch loben. Allah Azza wa Jalla, Herr der Welten, wird dich vor seinen Engeln loben und wird sagen, schaut diese Diener an. Was wollen die von mir? Was wollen die? Die wollen deine Barmherzigkeit, die wollen Vergebung. Wissen sie überhaupt meine Strafe? Kennen die überhaupt meine Strafe, dass sie da davon wegrennen? Kennen die überhaupt meine Belohnung, was ich vorbereitet habe? Und hätten sie die Strafe gesehen, wie hätten sie sich noch verhalten? Und hätten sie gewusst, die Belohnung, was hätten sie dafür getan? Hätten wir dann so uns mit unnötigen Sachen beschäftigt, mit unnötigen Geschwätzen noch weiter geblieben? Ohne Zweifel nicht. Deswegen, liebe Brüder, diesen Rat mache ich erst für mich selber und dann zu euch. Deswegen, wir haben eine Aufgabe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala im ganzen Leben. Aber jetzt speziell in diesen 6 Tagen hast du eine Möglichkeit, dein ganzes Leben zu ändern. Indem du endlich begreifst, wie wichtig es ist, Allah anzubeten, dass du Allah azza wa jalla verehrst, seine Tawhid. Schau dir mal an, was du am ersten Moment tust. Schau dir mal, was du tust. Du duschst, du schneidest deine Fingernägel, du bereinigst dein Äußerliches, du rasierst deine Achselhaare. Warum? Du willst sauber rein aussehen. Das zeigt, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah verehrt hat. Der ist noch nicht in Ibadah eingetreten, aber er hat sich schon äußerlich gereinigt und bereinigt sein Herz, indem er die Nähe nur für ihn macht. Und Ikhlas für ihn zeigt Aufrichtigkeit. Und dann die ganze Zeit in der Beziehung zu Allah azza wa jalla, was tut er? Er erhöht das Tawhid, die Anbetung, Uluhiyya. Dass Allah azza wa jalla die einzige Anbetung verdient. Und du hast jetzt die Gelegenheit, hier in diesem heiligen Ort und im heiligen Zeit zu beweisen, dass du auch genauso wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Anbetung einzig allein für ihn tust, indem du sagst, Labbaik Allahumma Labbaik. Jeder Baum sagt, alayhi salatu wassalam, jedes Stein, jedes Hügel, jedes Berg, dem du vorbeigehst und du hast diese Aussage gemacht, wird Yawm al-Qiyamah für dich bezeugen, dass du hast Allah verehrt und gepriesen, dass du hast ihn gelobt und dass du deine Dienerschaft zu der Welt angekündigt hast, dass du nur ihm anbeten wirst. Und das ist das Ziel, das ist das Verständnis. Deswegen die Verehrung ist sehr, sehr wichtig, liebe Brüder, dieser Ihram-Zustand. Du bist nicht in irgendeinem Zustand, das ist wie Gebet. Im Gebet, du darfst nicht mit deinem Nachbarn sprechen, du darfst dir nicht was nehmen zum Trinken. Du musst dich demütig zeigen. Und in Ihram genauso, diese 6 Tage lang in Hajj, du musst dich anders verhalten. Diese Spaß und Spiel und Langeweile und unnötige Rede muss aufhören in diesen 6 Tagen. Beweise jetzt, dass du bist im Dienste Allah Azza wa Jalla 6 Tage lang, Tag und Nacht, indem du nur Allah verehrst und nur ihn erwähnst. Deswegen das Beste, was du sagen kannst in diesen 6 Tagen und speziell am Platz von Arafat ist, dass du ständig sagst, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa hu ala kulli shayin qadir. Schau dir diese Sätze an. Das ist nur Verehrung. Du verehrst Allah Azza wa Jalla. Und du zeigst ihm deine Abhängigkeit. Gleichzeitig, wir zeigen uns seine, zu ihm unsere Abhängigkeit. Und sollst du auch wissen, dass diese Hajj, was du am Morgen machen wirst, diese 6 Tage, ist eigentlich ein kleines Spiel, eine kleine Vorbereitung, eine kleine Erinnerung, was morgen an dem großen, gewaltigen Tag, an der Tag der Abrechnung passieren wird. Du wirst splitternackt sein am jüngsten Tag. Und auch morgen wirst du nur mit 2 Tüchern da sein. Du wirst in der Sonne gehen. Und auch am jüngsten Tag wird die Sonne auf deinem Stirn 1 Meile nah sein. Und werden die Menschen in ihrem Schweiß austrinken. Die werden sich ertrinken in dieser Sache. Und werden den Weg aussuchen und wird sich nicht retten können. Du wirst hilflos sein. Und morgen wirst du auch, sobald du verloren bist, du bist hilflos. Keiner kann dir helfen und du musst alleine auskommen. Genauso Yawm al-Qiyamah wird dir weder dein Vater, noch deine Mutter, noch dein Kind, noch deine Ehefrau, noch dein Besitz, noch dein Ruhm dir helfen können. Das sollst du denken. Dass jeder Mensch ist gleich, wirst du sehen. Sogar der König von Saudi-Arabien, Präsidenten von islamischen Ländern, werden alle morgen diese Tücher anziehen. Du kannst nicht mehr entscheiden, unterscheiden, ob dieser Präsident ist oder ein König oder ein einfacher Straßenfeger ist. Jeder wird gleich sein. Und genauso am jüngsten Tag sind alle Menschen gleich. Alle, keiner hat Vorzüglichkeit. Alle sind erniedrigt. Alle stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber ab morgen, du hast eine Chance, was du nicht am jüngsten Tag hast. Am Montag, am Yawm al-Tag, am Tag von Arafat, hast du die Chance, wo dir Allah sagt, geh zurück, kehre zurück und geh zurück in deine Heimat und ich habe dir vergeben und verbessere dich. Aber am jüngsten Tag hast du diese Chance nicht mehr. Dass er dir sagt, kehre zurück zu Dunya und jetzt bete mich noch mehr an. Diese Chance wirst du nicht haben. Deswegen sollst du das Bewusstsein leben, dass der Tod ist so nah, sollst du in diesem Ihram-Zustand 6 Tage mitfühlen. Dass du genau wissen sollst, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Seele, dein Leben in seinen Händen sind. Dass du jeden Moment sterben kannst. Und ihr werdet Menschen sehen, wie sie in Ihram sterben und fallen und jeder ist beschäftigt. Die lassen, wir haben das selber mit Augen gesehen, wie Menschen auf der Straßenseite in Ihram gestorben sind. Und alle gehen weiter und haben andere Beschäftigung. Weil es ein wichtiger Tag. Jeder hat eine Aufgabe. Deshalb, liebe Geschwister, das muss unsere Veränderung werden. Denn am Ende wird dir gesagt, kehre zurück zu deinem Land und du bist ein neugeborenes Kind. Ein neugeborenes Kind, der wie von seiner Mutter neugeboren ist, ohne Sünde. Mit weißer Seite fängst du mit alles an. Und dafür brauchst du jetzt Vorbereitung. Dafür brauchst du diese Absicht, dass du eintrittest. Dass du sagst, jetzt ja, Rab, ich werde es tun. Weder die Frau, noch der Vater, noch die Mutter, noch jemand andere wird mich von dieser 6 Tage ablenken können. Deswegen schaltet eure Handys aus. Sogar lässt eure Handys in diesem Hotel, dass ihr euch abschaltet mit der ganzen Welt. Und sagt nur, ich werde den Koran in diesen 6 Tagen durchlesen. Ich werde in den 6 Tagen noch mehr Qiyam al-Layl beten. Ich werde in den 6 Tagen noch mehr Spenden geben. Ich werde in diesen 6 Tagen noch mehr gute Aussagen machen. Und ich werde noch mehr hilfsbereiter sein. Deswegen bereitet euch vor dem großen Tag. Denn das ist nur eine kleine Vorspiel. Glaubt mir, das ist eine Vorspiel für diese Sache. Deswegen ist für jeden Muslim einmal in seinem Leben Hasch zu machen, Pflicht geworden, der die Möglichkeit hat. Wieso? Damit er diesen großen Tag vergleichen kann und sich noch mehr vorstellen kann, wie der ist machtlos und schwach. Dann, liebe Brüder, was ich erwähnen möchte, ist auch unsere Verhalten zu Allah an dem Tag, wie der Prophet seinen Kontakt hatte zu Allah ist, dass wir ankündigen, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekündigt hat, alles was nicht islamisch ist, alles was vor islamischer Zeit war, die Jahiliya-Zeit hat, und das ist eine Religion, dieses nicht islamisches Verhalten ist eine Religion und die existiert. Heute in Europa, heute in vielen islamischen Ländern existiert dieses vorislamisches Leben. Was ist das? Das ist Schirk, Kufur, Zina, Ehebruch, Alkohol, Glücksspiele, Horoskope, Zinsen nehmen und essen, unislamisches Verhalten. All das sind, liebe Brüder, vorislamische Zeichen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in diesem Hajj angekündigt, dass er alles unter seine Füße genommen hat. Jeden Schirk. Und hat befohlen, hat gesagt, ab dieses Jahr darf kein Götzenanbeter mehr mit uns Hajj machen. Denn in seinem Hajj, der hat nur einen gemacht, und in dem Jahr sind zum letzten Mal Araber gekommen, die noch Götzen angebetet hatten. Und ist Wahi gekommen, wie in Surah At-Tauba erwähnt wird, dass ab jetzt kein Götzendiener mehr diese heilige Stätte berühren kann, eintreten kann. Und hat gesagt, dass ihre Religion ist unter meinen Füßen. Und hat gesagt, dass die Frauen sollen respektiert werden. Dass die Männer dürfen nicht die Frau als ihre eigene Ware sehen und eigene Besitz. Dass die Frauen haben Rechte, wie genauso die Frauen Pflichten haben. Und genauso die Männer haben Pflichten gegenüber ihren Ehefrauen. Und diese Rechte müssen die Männer einhalten und dürfen ihr nicht was Schlechtes tun. Und alles, wenn diese Ehrenmorde und dieser Nationalismus oder diese Stolzheit gegenüber die Frau und Kultursache, hat Al-Salam unter seine Füße genommen. Nationalismus, und das ist eine schlimme Krankheit, was heute wieder versucht wird, in Europa lebendig zu machen, hat Al-Salam unter seine Füße genommen. Dass jede Art Nationalismus im Islam ungültig ist, dass ein Araber keine Vorzüglichkeit hat vor einem Nicht-Araber. Ein Araber hat keine Vorzüglichkeit gegenüber einem Araber, außer in Taqwa, in Gottesfürchtigkeit. Jeder, der ruft zu Nationalismus, der soll wissen, dass er ist weit weg vom Islam. Dass Allah Azza wa Jalla ihm als Nationalist niemals anschauen wird. Denn Nationalismus ist das größte Krankheit, was heute unter den Muslimen ist. Wir sind die wenigen Hujjaj, die es Alhamdulillah geschafft haben, so viele verschiedene Nationalitäten zusammenzubringen. Es gibt Büsse, da steht, können nur diese Nationalitäten einsteigen. Das habt ihr gar nicht erlebt, weil wir sind ganz andere Hotelseite. Jahre vorher gab es Hotels, wo die Büsse fahren und dann sagt, nur dürfen Iraner einsteigen, nur Türken dürfen einsteigen, wenn kein Türke ist, muss aussteigen. Wo bleibt die Brüderlichkeit? In Hajj, sogar die Mushrikin haben Wasser verteilt für die Pilgerer. Heute wird nach Nationalität geschaut. Und das darf nicht sein, liebe Brüder. Islam ist gekommen, um die Grenzen abzuschaffen. Ihr wollt Globalisierung? Islam hat die größte Globalisierung gegeben. Islam ist eine Religion, das keine Grenzen kennt. Deswegen ist es also die einzige Religion, das international ist. Und das ist das Beweis, was in diesem Raum ist. Deswegen, wer ruft zu Nationalismus, der macht eine große Sünde. Und er soll wissen, wenn er mit nationalistischem Stolz in Arafat ist, dass er hat seine Verbindung zu Allah nicht verstanden. Und ist gefährlich. Und leider, ihr werdet sehen, in Arafat mit Fahnen die kommen Leute und schreiben nur unsere Nationalismus zählen. Und gibt es Leute, die ihre Nationalhymne in Arafat singen? Könnt ihr das vorstellen? In Arafat, sie singen ihre Nationalhymne. Ich habe das selber lebendig gesehen. Deswegen, liebe Geschwister, die haben nicht den Gesandten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam verstanden. Die Botschaft des Islams haben einige Leute nicht verstanden. Und eine andere Sache, was alaihi salatu wassalam unter seinen Füßen genommen hat, ist das Zinsen nehmen und das Geben. Weil das Zinsen geben und nehmen führt dazu, dass die Wirtschaft kaputt geht. Dass der Ärmer wird noch mehr arm und der Reiche wird noch mehr reich. Und dabei passiert so viel Ungerechtigkeiten, was man eine Sache besitzt hat, muss er öfters mehrmals eine selbe Sache zahlen. Und das ist eine große Ungerechtigkeit, wo man dann pleite wird und Familien vernichtet werden. Sein Grund und Besitz wird weggenommen. Warum? Durch diese Zinsen. Und Al-Islam hat all diese Jahiliyyah unter seine Füße genommen. Deswegen wundere ich, dass jemand kommt zum Pilgerfahrt und der hat immer noch Zinsenverträge, Sparverträge und nimmt Zinsen und gibt Zinsen und macht solche Verträge oder solche ähnliche Verträge. Deswegen, wie muss meine Beziehung zu Allah Azza wa Jalla sein im Hajj? Gegenüber meinem Herrn muss er verstehen, die Botschaft. Das Hajj hat eine Formalität, Oberflächlichkeit, wie Ihram. Und da steht in Arafat, Mina, Muzdalifah und so weiter. Aber es hat auch eine Seele. Wenn du Hajj ohne Seele machst, ist genauso, du bringst einen Leichen zum Hajj und der kehrt wieder zurück und hat keine Belohnung bekommen. Denn das Tote, sobald er stirbt, wird seine Taten zugemacht, außer drei Sachen. Dann wieder, liebe Brüder, der Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seine Beziehung in Hajj gegenüber seine Beziehung zu Allah azza wa jalla in Hajj ist, er hat seine Leute motiviert. Seine Sahabis, diese 100.000 Menschen, motiviert, dass sie haben, indem er ihnen Geschichten erzählt hat, über Vorbilder. Welche Vorbilder hat er erzählt? Er hat erzählt, dass alle Propheten nach Adam a.s. und Ibrahim a.s. diesen Ort besucht haben. Jeder Prophet nach Ibrahim a.s. hat die Hajj gemacht. Yunus a.s. hat über den Geschichten erzählt, über Yunus a.s., damit die Gefährten sich motivieren sollen. Er hat gesagt, wisst ihr, welcher dieser Ort ist? Die haben gesagt, das ist Tal so und so. Wisst ihr, wer hier vorbeigegangen ist? Die haben gesagt, wer ist hier vorbeigegangen? Hier ist Yunus ibn Metta vorbeigegangen. Und er ruft Labbaik, Allahumma Labbaik. Er geht auf einen Tal und sagt, wisst ihr, wer, was dieser Tal ist? Die sagen, dieser Tal heißt so und so. Wisst ihr, dass ich sehe, wie Musa a.s. hier mal vorbeigegangen ist? Und der ist in Ihram und ruft Labbaik, Allahumma Labbaik. Und es wird gesagt, dass in Masjid al-Khayf dort über 70.000 Propheten ihre Zelte aufgebaut haben. Das heißt, er hat ihnen motiviert, hat erzählt, dass Isa a.s., der Jesus sogar Hajj gemacht hat, dass er ist in Tawaf gekommen und hat diesen Haus hier Tawaf gemacht und dass er hat in Arafat gestanden. Das heißt, jeder Prophet hat gewesen hier, liebe Brüder. Deswegen müssen wir, wenn wir diese Beziehung haben, dass in Arafat Tränen kommen. Glaubt mir, in Arafat ist der Tag, sogar wird gesagt, nicht nur Tränen, dass man so weint, dass sogar statt Tränen Blut kommen soll. So weinen, so eine Reue zu zeigen, denn am jüngsten Tag werden Tränen wie Blut rauskommen. Wer in diesen Tagen nicht weinen kann, wer in diesen Tagen sich nicht verbessern kann, glaubt mir, am jüngsten Tag, er wird Bluttränen haben und wird ihm auch nicht mehr helfen. Deswegen jede Auge, die für Allah Azza wa Jalla weint, wird am Feuer, Höllenfeuer verschont. Deswegen weint an diesen Tagen. Hättet ihr das gewusst, was ich weiß, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, so hättet ihr wenig gelacht und viel geweint. Jetzt ist Zeit, dass unsere Herzen weich werden sollen. Wer nicht schafft, diese 6 Tage sein Herz weich zu kriegen, wer nicht schafft, eine Absicht zu treten, dass er sich verbessert, wann will er das tun? Wann wird er das nochmal, diese Gelegenheit bekommen? Er muss ein Jahr warten, dass wieder dieser große, gewaltige Tag zurückkommt. Und hast du die Garantie, dass du bis dahin leben wirst? Wirst du das Mittel dafür haben? Das Geld dafür haben? Wirst du die Zeit dafür haben? Wirst du deine Beschäftigung aufgeben können dann? Deswegen, liebe Brüder, nutzt jetzt das aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns seine Beziehung mit ihm eine starke Beziehung wird. Und das könnt ihr nur schaffen. Das könnt ihr nur schaffen, wenn ihr die Seele von Hajj verstanden habt, die Mission von Hajj verstanden habt. Und dass ihr versteht, dass unsere Beziehung zu Allah kann nur erfolgreich sein, wenn wir dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schritt für Schritt folgen. Alles, wie er gemacht hat. Deswegen, der hat gesagt, ich stand hier, aber das ganze Platz ist dasselbe. Er ist nicht auf einen Berg gestiegen. Er ist zu Jabal al-Rahma gegangen am Arafat und hat neben dem Hügel am Fuß des Berges hat er sein Zelt aufgebaut und hat gesagt, waqaftu ha huna, ich habe hier gestanden, aber das ganze Arafat ist mawqif, ist das ganze Platz zum Gebet zu machen. Und er hat eine Regel kaputt gemacht, indem die Sahabe unsicher waren, ob er fastet oder nicht. Weil bis diesem Tag die Leute dachten, weil er hat immer in Medina gefastet am Tag von Arafat, haben die Leute jetzt, waren sie unsicher, fastet der Prophet oder nicht. Damit diese Ikhtilaf bis jüngsten Tag aufgehoben wird, hat er am Tag des Duhrzeit, nachdem er das Gebet unterrichtet hat, hat er Milch verlangt und stand auf seinem Kamel und hat dann das Milch getrunken, damit die 100.000 Menschen sehen sollen, dass derjenige, der Pilgerreis und zum Hajj gekommen ist, dieses Jahr am Montag, soll er nicht fasten. Aber jeder Muslim, der nicht zum Hajj kommt, soll unbedingt diese Ejr nicht verpassen, soll am Montag unbedingt fasten. Deswegen ruft eure Familien an, ruft eure Kinder an und empfehlt denen, wenn sie es können, wenn sie dazu in der Lage sind, dass sie sollen unbedingt diesen Montag fasten, denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, wer am Montag Yawm al-Arafa fastet, so werden ihm seine Sünden getilgt vom letzten ein Jahr und von dem kommenden ein Jahr die Sünden werden getilgt, liebe Geschwister. Das heißt, diese Verbindung zu Allah müssen wir wissen. Und das zweite ist, die Verbindung zu der Gemeinschaft. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, ich mache Hajj, lass mich in Ruhe, und hat nicht gesagt, dann, ich werde mich nicht beschäftigen mit meinen Brüdern. Nein, der hat sich mit seiner Umma beschäftigt. Er hat sich mit seiner Umma beschäftigt, indem er ihnen das Hajj erleichtert hat. Er hat den Leuten nicht das Hajj schwer gemacht. Er hat den Leuten das Hajj erleichtert, indem er den Leuten erklärt hat. Er hat denen ständig Unterricht gegeben. Er hat sich Prediger genommen. Er hat Ali ibn Abi Talib, er hat Muaz ibn Jabal und viele andere Sahabi beauftragt, dass sie sollen in die Zelte gehen und Vorträge halten und dass sie sollen über den Tauhid erzählen und wenn darunter Götzendiener sind, dass sie sollen die zum Islam einladen und dass sie den Leuten die Ahkam und Hajj erklären in einfachster Art und Weise. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat das Hajj so gemacht in der Gemeinschaft. Er hat nicht gesagt, ich gehe alleine, sondern er hat sich ein Kamel genommen und hat sich auf dem Kamel hochgestiegen, damit jeder ihn anschauen soll. Und er hat gesagt, Khudu anni manasikakum, nehmt eure Hajj von mir, nehmt eure Wudu von mir, nehmt eure Gebet von mir. Jede Sache sollen wir von dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nehmen. Deswegen, wer möchte einen angenommenen Hajj haben, so muss er das Hajj so tun, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Deswegen der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat den Leuten ermutigt, in Hajj und hat gesagt, dass sie können das schaffen, indem er gesagt hat, jemand, der am Tag von Arafat steht, wird ihm so und so viel Belohnung kommen, indem er das und das ausspricht und er wird sündenlos zurückkehren, er wird neu geboren sein, er hat denen Hoffnung gegeben und die Leute haben sich dann noch mehr angestrengt und er hat denen erklärt, warum wir all das machen. Jemand ist gekommen, hat gesagt, ja Rasulallah, warum kreisen wir überhaupt Kaaba? Warum küssen wir Hajar al-Aswad? Warum schmeißen wir Steine? Warum stehen wir im Arafat? Warum schlafen wir im Mina? Hat gefragt, warum tun wir das? Wisst ihr, was die Antwort war? Ganz einfach. Ganz einfache Antwort. All diese Sachen. Warum ziehen wir Ihram an? Ja, Rasulallah, warum ziehen wir diesen Ihram an? Warum sagen wir Lebbeik Allahumma Lebbeik? Als er gefragt worden ist, hat er ganz einfache Antwort gegeben. Hat gesagt, all diese Sachen helfen dir, Allah zu erwähnen. Das heißt, Ziel ist von diesen Sachen, dass du sollst Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Das ist ein Hilfsmittel. Ansonsten stellt euch vor, Wir waren heute den ganzen Tag im Hotel. Außer der Pflichtgebete sind wir die meisten im Hotel geblieben. Ich frage euch, wie viele Stunden haben wir Allah erwähnt? Sehr wenig. Aber wenn du in Ihram bist, als ob du ständig ein Zeichen hast, ey, du erwähne Allah, du bist in einem besonderen Zustand. Wenn du in Kabe bist und du bist im Tawaf, das ist ein Zeichen für dich. Erwähne Allah und verliere keine Zeit. Wenn du in Arafat bist, du sagst, du siehst eine Wüste, du siehst die Menschen alle beten und das hilft dir, dass du Allah erwähnst. Du gehst zum Steine werfen, die Säule zu besteinigen und du hast in deinem Hand die Steine, du sollst nicht dort so einfach hingehen, sondern du sollst Allah erwähnen. Ziel von dieser Sache, wie das Gebet im Koran erwähnt wird, du sollst das Gebet verrichten, damit du mich erwähnen sollst. Das heißt, wer macht Hajj diese 6 Tage lang und er erwähnt Allah nicht, so hat er den Ziel vom Hajj nicht erreicht. So hat er das Ziel vom Hajj nicht erreicht. Das heißt, liebe Geschwister, er ist da. Ziel ist was? Vom Hajj Allah zu erwähnen. All diese Sachen sollen dich zum Taqwa machen. Genauso sagt Allah über das Fasten. Ja, ihr الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Das wurde euch vorgeschrieben, damit ihr gottesfürchtiger sein sollt. Das heißt, Ziel ist, gottesfürchtiger zu sein. Deswegen wundere ich mich, jemand, der in Ihram ist und macht große Witze und lacht und schläft und beschäftigt sich mit Dingen, was nicht Erwähnung zu Allah azza wa jalla ist. Und dann hat er noch so viel Geld ausgegeben. Es sind hier Leute, der ist nicht alleine gekommen. Einige sind mit 3 Leuten gekommen, einige 4 Leute. Das heißt, er hat 12.000 Euro bezahlt. Das ist kein weniges Geld, dafür muss man vielleicht 2 Jahre erstmal sparen. Mindestens. Deswegen, liebe Brüder, nutzt jetzt das aus, indem ihr das versteht, warum wir diese Taten tun. Und dann das Dritte ist, mit der Familie, alaihissalatu subhanallah, der hat 100.000 Menschen mit sich, und plus noch die Familie. Er ist noch beschäftigt mit seinen Frauen und mit seiner Familienangehörige. Und er hat alle seine Frauen ermutigt. Obwohl er gab es unter seinen Frauen kranke und ältere Frauen, wie Ummu Salama. Sie hat gesagt, ja Rasulallah in Medina, ich bin alte Frau, ich werde dir nur ein Last sein. Er hat nicht gesagt, oh schön, dann bleib zu Hause, dann habe ich einen Last weniger. Nein. Er hat sie ermutigt. Ich bin auch alt, ich werde dir helfen, wir schaffen das und so weiter. Welcher Mann macht das heute? Welcher Mann ermutigt heute seine Frau, dass sie mehr Ibadah machen soll? Das ist wichtig, liebe Brüder. Welcher Bruder ermutigt seine Mutter, dass sie soll mehr Ibadah machen? Oder ermutigen wir die Mutter, dass sie eingesperrt bleibt in dem Zimmer? Dass sie nirgendwo geht und nichts von uns verlangt? Deswegen, liebe Brüder, a.s.w. hat seine ganze Familie, alle Frauen, und er hat seine 9 Frauen mitgenommen, nicht eine Frau, 9 Frauen, und jede Frau hat ein Bedürfnis, und sind ältere Frauen, und a.s.w. ist selber alter Mann, 62 Jahre alt, und trotzdem hat 100.000 Menschen, hat Verantwortung gegenüber Allah, und gleichzeitig mit seinen Frauen ist er beschäftigt, mit seinen Neffen ist er beschäftigt, mit seinen Töchtern ist er beschäftigt, mit seinen Schwiegersöhnen ist er beschäftigt und mit seiner ganzen Verwandtschaft hat er denen eine Beschäftigung gegeben. Er hat sie ermutigt. Was hat er noch gemacht? Er hat ihnen Aufgaben gegeben. Er hat zu Ibn Abbas gesagt, zu seinem Cousin, hol Wasser. Hat er zu seinen Frauen gesagt, schmück die Tiere, die wir als Opfertier machen werden. Hat ihnen eine Beschäftigung gegeben. Und wenn er gesehen hat, seine Verwandtschaften, die eine Sünde machen oder einen Fehler machen, hat er sie daraufhin korrigiert und hat denen immer erzählt, wie sie sich zu verhalten haben. Das ist, liebe Brüder, jemand, der geschafft hat, der unsere Vorbild des Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie man perfekt gegenüber Allah sein soll im Hajj, am besten hat mit der Umma sein soll, indem er sie nicht vergessen hat, und genauso seine eigene Familie. Möge Allah von uns unsere Hajj annehmen. Denn wirklich diese 6 Tage ist ganz andere Leben. Ihr seid keine Reisende mehr, ihr seid kein Einheimischer, ihr seid am Morgen früh, inshallah, Pilgerer. Und ihr werdet dann am Dienstag auf diesen Hajjul Akbar, der große Hajj, was der Koran nennt und der Prophet nennt, was der Hajjul Akbar ist, diese großen Aufgaben erfüllen. Deswegen müsst ihr jetzt diese volle Verantwortung sehen. Deswegen wird viele Fehler gemacht. Und einer dieser Fehler, wie ich schon erwähnt habe am Anfang, Die Leute gehen nicht nach Mina. Zweitens, sie machen keine Telbir. Drittens, sie sind in Mina und beschäftigen sich mit unnötigen Sachen, steigen auf die Berge hoch und runter und sammeln schon Steine. Ihr sollt nicht Dinge tun, was wir euch noch nicht gesagt haben. Wir werden immer einen Tag vorher euch detailliert erklären, was zu tun ist. Viele Leute, die gehen in Mina und tun dort keine Ibade oder die beten die Gebete vollständig mit der Sunnah Rawatib oder die beten statt Dhuhr zwei, beten sie vier vollständig, obwohl dort gekürzt wird. Gibt es Leute, die machen Jam, der denkt, der ist auf der Reise und der schließt die Gebete. Nein, du bist kein Musafir mehr, du bist kein Mekkaner, du bist jetzt ein Pilger und der hat Regeln. Deswegen für uns gibt es keine Opferfestgebet. Nicht, dass du sagst, am Yom Eid, am Dienstag, ich will zu Harem erreichen, ich muss das Gebet verrichten. Nein, Achim, du hast noch größere Aufgabe. Von dir hat Allah Azzawajalla diese Pflicht aufgehoben. Normalerweise, Salatul Eid ist Pflicht für einen Muslim, für den Mann. Aber jetzt ist diese Pflicht aufgehoben, weil du hast einen neuen Status bekommen. Und genauso das Freitagsgebet. Freitagsgebet für den Pilgerer ist aufgehoben worden, weil er hat eine größere Aufgabe. Er muss die Säulen beschmeißen. Und genauso das Fasten am Arafat-Tag ist für ihn aufgehoben. Aber für den Einheimischen, er sollte das tun, wenn er den Weg des Propheten sallallahu alaihi wa sallam geht. Deswegen müssen wir auch wissen, wo die Fehler gemacht werden. Oder die Leute verlassen das Hotel und gehen erst zum Masjid al-Aisha Tan'im und machen dort das Niyah. Und das ist falsch. Sondern jeder macht das Niyah in Eintritt in Ihram, in dem Ort, wo er übernachtet hat. Und das heißt in unserem Hotel. Bevor wir ins Bus einsteigen, wo wir das Hotel verlassen, werden wir das Niyah machen. Und deswegen, liebe Geschwister in Islam, wollte ich auf diesen ein paar Punkte erwähnen. Und zum Schluss noch, dann bevor ich das Wort an die anderen Brüder gebe, zum Schluss, wir haben für euch Esspakete gemacht. Das ist nicht viel, zwei Brot ist da drin, eine Gurke und Käse und so weiter. Die Studenten werden, wenn ihr rausgeht, jedem eine Tüte geben. Das heißt, für morgen ist das ein Geschenk von uns. Die EZB Hajreisen hat das organisiert. Eine kleine Esspaket, das ist nicht sehr wertvoll, aber halt kann hilfreich sein, weil wir werden dort wirklich 6 Tage spazieren und gehen und manchmal ist es zu voll und die Verkäuferinnen haben schon alles ausverkauft oder ist zu weit und dann kann man nichts finden. Ich habe euch gesagt, kauft auch selber was ein, Dosen, etwas, was ihr dann dort essen könnt. Halt wie ein Kämpfer ist, wenn er geht außerhalb des Stadtes und wohnt im Wildnis, halt werden wir auch 6 Tage in draußen leben müssen. Zwar werden wir am Tag von Eid hier kommen, um Tawaf zu machen, aber das erst am Dienstag. Das heißt, Sonntag und Montag und bis Dienstag früh sind wir unterwegs und kann man nicht alles gleich finden und dann sind auch die Preise dann ein bisschen teurer, weil die Leute halt dort Geschäfte machen. Deswegen kriegt ihr von uns eine Provianttüte am Ende, wenn ihr rausgeht. Jeder kann das nehmen, muss nicht nehmen. Wenn er nicht nimmt, dann bleibt das, aber wer möchte, kann seine Tüte nehmen und in den Rucksack tun. Wie gesagt, nehmt nur eure Schlafsack mit, eure Medikamente, etwas Hygienesachen mit Zahnbürsten und so weiter, Handtuch, wenn ihr wollt, oder Taschentücher, alles andere unnötige Sachen, nicht, dass eure Koffer mitschleppt und so solche Sachen, sondern lässt ihr hier. Und eure Wertsachen, wie gesagt, haftet ihr selber und müsst ihr dann selber schauen, wie ihr die irgendwie verschließt oder versteckt. So, ich will somit hiermit aufhören. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.